In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, am 4. Juni 2020 durch Konrad. Drei Beiträge, keine Nachrichten heute. Erstens, erfolgreiche Gen-Mais-Acker-Besetzung vor 25 Jahren in Buggingen. Zweitens, illegales Parken auf Gehwegen in Freiburg wird von der Bußgeldbehörde toleriert. Drittens, das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerung und Sport plant neue Kampfjets für die Schweiz zu kaufen.
Eigentlich ist eine recht schöne Zeit, das heißt, es gibt ein paar Jubiläen zu feiern, zum Beispiel erfolgreiche Ackerbesetzung vor 25 Jahren. Genauer gesagt, das ist ja schon etwas länger her. Um was geht's? Es ging darum, dass in Buggingen Genmais angepflanzt werden soll. Und da haben sich die Bürgerinitiativen hier am Oberrhein ganz kurz versammelt und erstmal den Acker besetzt. Und was heißt hier in dem Falle? Es ging, es geht ja immer noch, das heißt, Genmais verfolgt uns sozusagen weiter oder andersrum ausgedrückt, nicht nur Genmais, sondern andere manipulative oder manipulierte Pflanzen. Und ich bin jetzt verbunden mit Axel Meyer im Unruhestand. Der ist nämlich auch noch Herausgeber von der mitwelt.org und da hat er alle möglichen schönen Sachen drauf geschrieben oder weniger schöne Sachen. Aber das ist ja mal eine schöne Nachricht, das heißt Ackerbesetzung, und zwar erfolgreiche Ackerbesetzung vor 25 Jahren. Oder was meinst du dazu, Axel?
Ja, also wie gesagt, wenn man zurückschaut, dann freut man sich aktuell, dass in Kürze Fessenheim abgestellt wird. Und dann schaut man immer zurück und dann denkt die Umweltbewegung am Oberrhein an die Erfolge in Wiel, wo ein Atomkraftwerk verhindert wurde, oder in Kaiseraugst, wo ein Atomkraftwerk verhindert wurde. Und was gerne vergessen wird, ist eine sehr erfolgreiche Geschichte, nämlich vor genau 25 Jahren, am 1. Juni vor 25 Jahren, wurde in Buggingen, vielleicht 30 Kilometer von Freiburg entfernt, ein Acker besetzt. Es war ein Acker der Firma Van der Have, das war ein kleiner Genkonzern und er wollte dort gentechnisch veränderten Mais aussäen.
Das wurde auf jeden Fall mal verhindert. Ich meine, wie lief das denn damals ab, so eine Ackerbesetzung? Ich selbst war da nicht aktiv dabei, obwohl ich das eigentlich gerade um die Ecke hätte erleben können. Damals war ich noch in Freiburg, aber kannst du mal ein bisschen was davon erzählen?
Ja, ich denke, das war vielleicht in Freiburg nicht spektakulär genug, aber es war wichtig. Es gibt ja diesen globalen Streit, dass die Welt in eine große Agrarfabrik verwandelt werden soll und da spielt die Gentechnik eine große Rolle. Und die damaligen Genversuche waren auch besonders gefährlich, weil das waren Antibiotika-Markergene in diesem Genmais, die sind zwischenzeitlich längst verboten. Und es gab, war das Übliche, es gab den Hinweis darauf, dass diese Genversuche stattfinden sollen. Es gab engagierte Bürger und Bürgerinnen in Buggingen und in der Umgebung, die haben sich informiert, die haben Infoveranstaltungen gemacht. Es gab eine Vielzahl von Infoveranstaltungen in und um Buggingen. Der BUND hat begonnen, sich zu engagieren und man hat versucht, diese Aussaat zu verhindern. Es ging legal nicht, also die Aussaat sollte kommen. Und dann haben eben vor 25 Jahren haben sich Menschen gefunden, die dann über den Sommer dieses Genmaisfeld besetzt hielten, um die Aussaat von Genmais zu verhindern. Das heißt, es wurden Zelte aufgeschlagen, es gab ein Plumpsklo da draußen, es gab Leute, die haben dort ihre Sommerferien verbracht. Es war das Aufeinandertreffen von eher konservativer Landbevölkerung und Freaks. Es war so eine bunte Mischung. Und man saß dort einen Sommer auf dem Acker, solange bis diese Aussaat-Saison verhindert wurde. Und das hat sich dann nochmal wiederholt. Also es gab auch noch eine zweite Ackerbesetzung. Und im Prinzip ein großer Erfolg, der Oberrhein ist gentechnikfrei.
Wie war das denn mit der Polizei? Ich meine, heute tauchte die Polizei relativ schnell auf, weil sie gerufen wird von den Eigentümern und es wird geräumt.
Ja, ich glaube, da stecken neue Durchsetzungsstrategien dahinter. Du hast dich damals, du zum Beispiel als politisch engagierter Mensch, hast damals vor 25 Jahren das nicht mitbekommen. Und es hat einfach damit zu tun gehabt, dass es neue Durchsetzungsstrategien gab und gibt. Man hat gesehen, wie hat die Anti-Atom-Bewegung angefangen. Die Anti-Atom-Bewegung hat angefangen mit dieser Bauplatzbesetzung in Wiel und mit der polizeilichen Räumung und diesen großen Medienberichten darüber. Und über, nach diesen großen Medienberichten über die polizeiliche Räumung sind ganz, ganz viele Menschen gekommen, die sich geärgert haben und aufgeregt haben. Und da kamen die Leute aus Freiburg und die Leute aus den Dörfern. Und genau das will man verhindern. Also es geht darum, solche Risikotechnologien wie Genmais sanft durchzusetzen. Und da hat man einfach versucht, die Leute zu überzeugen, man hat versucht, das sanft durchzusetzen, weil man einfach weiß, wenn man da Gewalt anwendet, dann wird das bekannt und das ist eigentlich eine Durchsetzungsstrategie. Umso schwieriger war es natürlich auch, 2 Sommer lang diese Ackerbesetzung aufrechtzuerhalten. Die war relativ stark geprägt, wirklich von der Bürgerinitiative in Bugging und von den Menschen des BUND. Also ich habe damals beim BUND schon gearbeitet, Jean-Paul Lacotte, den man aus der Anti-Atom-Bewegung kennt, hat damals bei uns gearbeitet. Der hing beim BUND dann ganz oft das Schild, sind auf dem Genacker in Bugging. Das heißt, da ist sozusagen eine Bürgerinitiative von sehr engagierten Leuten auf einen Naturschutzverband getroffen und gemeinsam haben wir uns engagiert und haben diese Genaussaat verhindert. Was ich spannend finde im Nachhinein, damals waren sozusagen 99% der Biolandwirte auf unserer Seite und die konventionellen Landwirte haben eher gebrummt. Die waren natürlich nicht so auf unserer Seite. Da waren vielleicht 5 oder 10% auf unserer Seite und der Rest fand es nicht so gut. Zwischenzeitlich finden alle Landwirte das gut, also auch die konventionellen Maisbauern, weil, das ist ein bisschen die Ironie der Geschichte, der Oberrhein ist gentechnikfrei und jetzt können die Bauern hier am Oberrhein ihren Mais auf dem Weltmarkt teurer verkaufen. Das heißt also, gentechnikfreier Mais ist auf dem Weltmarkt zum höheren Preis zu verkaufen. Deswegen freuen sich natürlich auch die konventionellen Landwirte, dass wir damals diese Aussaat verhindert haben. Denn es ging ja nicht nur um die Aussaat. Also wenn du diesen Genacker hast, dann hast du den Pollenflug, dann hast du die Situation, dass die Nachbarfelder kontaminiert werden und dass es dann so ein Weg ohne zurück ist eigentlich. Und im Prinzip haben wir durch diese damaligen Aktionen, durch diese beiden Sommer im Genmais, diese Aussaat verhindert und damit einen kleinen Erfolg erzielt, regionalen Erfolg erzielt. Aber wer hätte damals das gedacht? Also ich selber bin relativ verzweifelt in diesen Kampf gegangen, weil man wusste, wir sind relativ schwach. Auf der anderen Seite die großen Konzerne, also hinter dieser Konzern Van der Hafe steckten natürlich auch die großen Gentechnik-Multis, die das sehr genau beobachtet haben, die da ihre Propagandisten geschickt haben. Und im Prinzip war es eine winzige Gruppe, die ziemlich verzweifelt in diesen Konflikt gegangen ist und die dann einen großen Erfolg erzielt hat.
Wunderbar. Eine andere Frage, oder beziehungsweise, ich wollte gerade anschließen, Jean-Paul Lacotte, das heißt natürlich auch ein bisschen Frankreich. Haben da die Franzosen auch mitgemacht, wie bei Fessenheim oder Wiel oder solche Sachen?
Es war nicht so diese grenzüberschreitende Solidarität. Also das war jetzt keine Sache, die Elsässer bedroht oder die Schweizer bedroht. Und trotz allem sind natürlich ab und zu Umweltschützerinnen und Umweltschützer aus dem Elsass gekommen. Es gab den Basler Appell gegen Gentechnik, die Leute aus der Schweiz sind gekommen. Aber der Widerstand war größtenteils getragen eigentlich von den Menschen in und um Bugging, von ganz normaler Landbevölkerung, engagiert und ich bin ganz froh, da ein bisschen mitgeholfen zu haben.
Die Firma Van der Hafe aus Holland, das heißt Niederlande, wie hat die sich denn eigentlich verhalten? Ich meine, da baut oder will ein holländisch-niederländischer Firma, möchte hier im Badischen was machen. Hatten die noch andere Pfeile im Köcher oder andersrum ausgedrückt, nur irgendwo anders Äcker? Was ist denn da gelaufen?
Ja, das ist natürlich ein globalisierter Konflikt. Also man weicht dann aus. Das heißt also, die sind dann in andere Länder ausgewichen, wo der Widerstand nicht so stark war. Aber wir tragen nicht die Last der Welt auf unseren Schultern. Es ging uns eigentlich darum zu zeigen, man kann Widerstand leisten. Und im Prinzip war das vor 25 Jahren eine Zeit, wo es dann auch europaweit Ackerbesetzungen gab. Auch in Norddeutschland gab es Ackerbesetzungen. Das Bugging war so ein bisschen ein positives Vorbild. Und wie gesagt, wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass in Sachen Genmais der Oberrhein und große Teile Europas eigentlich immer noch gentechnik frei sind. Also wir haben damals etwas angestoßen, was wir selber nicht für möglich gehalten hätten.
Als ich diesen Beitrag gelesen habe, das heißt deine Mail gelesen habe, habe ich gedacht, ups, in Buckingen ist wieder was los. Gentechnisch läuft ja auch einiges und dachte schon, das wäre aktuell, bis ich dann auf die 25 Jahre gestoßen bin. Was läuft denn heute so bei Gentechnik aktuell?
Ja, also wie gesagt, es geht um neue Durchsetzungsstrategien. Was wir erlebt haben, ist, nachdem sich die Menschen so aktiv gewehrt haben, dass man versucht, das durch die Hintertür einzuführen. Also was wir im Laufe der letzten 25 Jahre erlebt haben, war, dass zum Beispiel Saatmais gentechnisch verunreinigt war. Da ging es nicht um irgendeinen Störfall oder sowas, sondern da ging es eigentlich darum, dass man versucht, den Menschen die Gentechnik aufzuzwingen. Das heißt also, Saatmais wird gentechnisch verunreinigt, wird ausgebracht und kontaminiert die Nachbarfelder. Und irgendwann ist dann so ein Point of No Return erreicht, wo die Leute dann sagen, jetzt ist sowieso wurscht. Das heißt also, es gibt immer noch sehr aktive Gruppen bundesweit und weltweit, die sich um das Thema kümmern. Wir damals als BUND am südlichen Oberrhein haben uns dann immer so intensiv drum gekümmert, weil wir waren mit den Themen am Oberrhein dann schon ganz ausgefüllt. Also das heißt, wir haben ja damals auch klassischen Naturschutz gemacht, Umweltschutzarbeit gemacht, wir haben uns um Fessenheim gekümmert, um die Stinkefabriken gekümmert. Wir haben 2 Jahre lang sehr, sehr intensiv uns um diese Genmais-Sache gekümmert, die war abgehakt und dann war es uns sozusagen als regionale Organisation, wir haben das Thema für uns ein Stück weit abgehakt, weil unser Aufgabenbereich war eigentlich einfach der südliche Oberrhein und da brannte es an allen Ecken und Enden und da brennt es ja immer noch an allen Ecken und Enden. Das heißt also, es gab dann immer noch viel zu tun.
Das heißt, am 1. Juni hier 25 Jahre Genmais frei bzw. Besetzung der Äcker in Buckingen gegen den Genmais und am 30.
Ich will mich nochmal bedanken bei den ganzen Menschen, bei den Frauen und Männern, bei den Engagierten in Buckingen, die damals 2 Sommer auf dem Acker waren. Das ist natürlich ein bisschen Vergangenheitserklärung, aber es war auch schön. Wir haben viele, viele gebackene Kuchen gegessen. Es gab tolle Gespräche. Es war eine gute Zeit und es war ein Kampf, denke ich, der sich gelohnt hat.
25 Jahre kein Genmais in Buckingen. Ein Erfolg, den man natürlich feiern kann, vielleicht auch mit einem Gläschen Sekt. Denn die Flasche Sekt, die muss natürlich für Fessenheim aufbewahrt werden. Wobei ich glaube, beide Themen sind wichtig genug, ne?
Ja.
Das war Axel Meyer, Ex-BUND-Geschäftsführer in Freiburg und jetzt hier aktiv bei Mitwelt, mitwelt.org und natürlich weiterhin in der Szene. Merci.
Tschüss.
Seit Februar gelten in Freiburg die vom Gemeinderat beschlossenen höheren Parkgebühren. Seit 28.04. gilt auch die neue Straßenverkehrsordnung, die deutlich höhere Bußgelder für Falschparkerinnen und Falschparker vorsieht. All diese Maßnahmen erhöhen den Druck auf Autofahrerinnen in der Innenstadt und sorgen hoffentlich dafür, dass Gehwege und Radwege in Zukunft sicher genutzt werden können. In vielen Quartieren Freiburgs aber müssen gar keine Parktickets gelöst werden. Und die für die Parkraumüberwachung zuständigen Behörden nutzen ihren Ermessensspielraum und tolerieren illegales Gehwegparken. Sandra Sauer, stellvertretende Amtsleiterin der Bußgeldbehörde beim Amt für öffentliche Ordnung in Freiburg dazu.
Es ist definitiv so, dass wir in Freiburg einige Bereiche haben, einige Stadtteile mit ganz dichter Bebauung, wo einfach große Parkraumnot herrscht. Das ist zum Beispiel in der Viere der Fall, das ist zum Beispiel im Bereich Oberau der Fall, im Stühlinger, aber auch wenn ich so Richtung Zehringen gucke, Offenburger Straße, dieses gekippt auf Fahrbahn und Gehweg, dieses halbseitige Gehwegparken, wenn wir das ganz konsequent beanstanden würden, wir tolerieren das, weil wir wissen, es ist zu wenig Parkraum vorhanden. Und wenn dann bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, 1,50 Meter Restgehwegbreite muss vorhanden sein. Da kommst du als Fußgänger noch aneinander vorbei. Da kommt auch eine Mutter mit einem Zwillingskinderwagen noch am Auto vorbei. Dann wird dieses Gehwegparken toleriert. Wir vom Gemeindevollzugsdienst, vom Ordnungsamt würden uns schon wünschen, dass es wie in der Stadt Karlsruhe schon umgesetzt eine Neuordnung des Parkraums geben würde mit Bodenmarkierung, mit Positivbeschilderung, dass man einfach auch sieht, okay, da darf ich parken, es ist ein blaues P-Schild, das wäre für den Autofahrer hilfreich und natürlich für uns im Vollzug auch eine gute Sache, weil dann kannst du ganz klar sagen, guck, da vorne steht das Schild oder da ist die Bodenmarkierung, du hast außerhalb der Markierung geparkt, deswegen wirst du verwarnt. So ist das einfach eine Sache, die wir so handhaben, weil wir wissen, der Verkehrsteilnehmer kann sein Auto nicht zusammenklappen und in die Tasche stecken. Und es gibt auch nicht so viele Tiefgaragen, so viele Möglichkeiten, auf privatem Grund sein Fahrzeug abzustellen, so dass seit vielen Jahren dieses halbseitige Gehwegparken in einigen Bereichen toleriert wird, ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, die armen Autofahrer haben keinen Platz, ihr Auto abzustellen. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, Autofahrer haben ein Auto gekauft, das ist ein privates Gut, das müssen sie prinzipiell privat abstellen oder dann eben legal auf der Straße. Also wie kommt man zu diesem Ermessensspielraum zu sagen, das ist verkehrswidrig geparkt, es entspricht nicht der Straßenverkehrsordnung. Es gibt einen Verkehrsentwicklungsplan in Freiburg, der bei geschlossener Bebauung eine Mindestbreite von Gehwegen mit 2,50 Meter vorsieht. Wie kommt die Bußgeldbehörde zu der Ermessensspielraum zu sagen, wir rechnen jetzt hier noch mit 1,50 Meter?
Die Straßenverkehrsordnung sieht ja grundsätzlich vor, dass am rechten Fahrbahnrand zu parken ist. Wenn das jetzt zum Beispiel in der Offenburger Straße so gemacht werden würde. Die Autos würden nicht mehr halbseitig auf dem Gehweg stehen, sondern würden am rechten Fahrbahnrand stehen. Dann ist kein Begegnungsverkehr mehr möglich. Das ist auch eine Situation, die für Radfahrer, für Autofahrer auch vermehrt unfallträchtig ist. Und vor allen Dingen könnte die Situation entstehen, dass Einsatzfahrzeuge, ob Feuerwehr, Rettungswagen, dann auch wieder schwieriger durchkämen. Es ist eine Situation, wir müssen jegliche Interessen versuchen wir zu berücksichtigen. Wir sehen natürlich, der Fußgänger ist schützenswerter als der Autofahrer. Aber wenn der Fußgänger auf dem Gehweg noch ausreichend Platz hat, dann müssen wir auch gucken, ob wir, gerade wenn wir wissen, dass die Parkraumnot groß ist, dass wir dieser Tatsache, die da ist, auch Rechnung tragen. Wir würden uns auch wünschen, dass es alles so geregelt ist, dass man sich das alles so anschaut, dass wir klare Regelungen haben und nicht von unserem Ermessensspielraum dann entsprechend Gebrauch machen müssten. Wir sind natürlich gehalten, die StVO umzusetzen. Und es ist ganz klares Ziel gewesen, der StVO-Novelle den schwächeren Verkehrsteilnehmern mehr Raum zu geben. Deswegen wollen wir uns eben auch mit der Verkehrsplanung und der Straßenverkehrsbehörde zusammensetzen, dass dieses Parkraumkonzept, das dafür erforderlich ist, die Bodenmarkierung, die Beschilderung, die dafür erforderlich sind, dass das dann halt letztlich auch umgesetzt wird. Wir würden auch folgendermaßen vorgehen, dass da, wo letztlich sich dann rausstellt, das Gehwegparken wird dort wegfallen und wird dann auch in Zukunft so nicht mehr umgesetzt werden könnten, dann würden wir über einen bestimmten Zeitraum einfach den Autofahrer informieren über Flyer, dass sie sich umstellen können, aber auch müssen, bevor wir dann letztlich dann mit 55 Euro, was das Gehwegparken jetzt kostet, dann einfach auch durchgreifen.
Die rechtswidrige Einschränkung des Fußverkehrs wird in Freiburg also hingenommen, weil rechtskonform geparkte PKWs, Krankenwägen oder Feuerwehrfahrzeuge blockieren könnten. Man könnte natürlich das Parken von privaten PKW auf öffentlichen Straßen auch nur auf einer Seite der Straße erlauben. Oder wenn unbedingt auf beiden Seiten geparkt werden muss, eine Einbahnstraße für den fließenden Kfz-Verkehr einrichten. Es ist am Ende also eine politische Abwägung. Die Rechte der schwächsten Verkehrsteilnehmer, also in diesem Fall der Fußgängerinnen und Fußgänger, dem Autoverkehr zu opfern. Das Ergebnis dieser Politik ist ein ständig steigender Motorisierungsgrad in der Green City Freiburg. Die Anzahl der zugelassenen PKWs steigt schneller als die der Einwohnerinnen. Hier scheint die Lokalpolitik gefragt, den großspurigen Klimabeschlüssen auch konsequente Entscheidungen in der Verkehrspolitik folgen zu lassen. Zahlreiche andere Städte machen es vor und haben angekündigt, die Anzahl der PKW-Parkplätze im öffentlichen Raum jedes Jahr um eine bestimmte Quote zu verringern.
Das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport plant neue Kampfjets für 18 Milliarden Schweizer Franken anzuschaffen. Über den Hintergrund sprach ich mit Levin Lambert von der Gruppe Schweiz ohne Armee, die ein Referendum dagegen startet.
Ja, es ist ja so, dass die Schweizer Bevölkerung im Jahr 2014 den Kauf neuer Kampfflugzeuge abgelehnt hat. Damals ging es um ein konkretes Flugzeugmodell, um den sogenannten Gripen-Kampfjet aus Schweden. Die Bevölkerung hat Nein gesagt. Und eigentlich kurz nach dieser Entscheidung hat der Bundesrat kommuniziert, er wolle nun trotzdem neue Kampfflugzeuge beschaffen, und zwar eigentlich noch viel mehr Kampfflugzeuge, als die Bevölkerung abgelehnt hat. Und jetzt hat auch das Parlament hat zugestimmt dazu, dass die Schweiz neue Kampfflugzeuge für 6 Milliarden Franken kostet, im Kaufpreis. Wie schon richtig gesagt, über die gesamte Lebensdauer kosten diese Kampfflugzeuge mindestens 18 Milliarden Franken. Das sage nicht ich als Sekretär der Gruppe für die Schweizer Armee, sondern sagt das Verteidigungsdepartement. Wir gehen sogar davon aus, dass es eventuell sogar noch mehr sein könnte, bis zu 30 Milliarden Franken über die gesamte Lebensdauer für diese neuen Kampfjets sind möglich.
Und wie lange sollten diese Kampfjets hier halten? Ist das auch schon irgendwie klar?
Genau, bei den Kampfflugzeugen, aber das ist eigentlich internationaler Standard, rechnet man meistens mit einer Lebensdauer von circa 30 Jahren. Wenn man sie noch länger betreibt, dann steigen auch die Kosten. Also das heißt, dann könnten es nochmal mehr Milliarden sein. Aber grundsätzlich rechnet man mit 30 Jahren Betrieb.
Nun hat die Schweiz natürlich auch das Corona-Problem am Hals. Das heißt, ihr sammelt garantiert Unterschriften, um entsprechend ein neues Referendum zu longieren.
Genau, wir haben eigentlich die Unterschriften schon gesammelt. In der Schweiz braucht man ja 50.000 Unterschriften, um einen Entscheid des Parlaments der Bevölkerung vorzulegen. Diese Unterschriften sind gesammelt. Wir reichen diese ein Mitte Juni, also in 2 Wochen werden diese eingereicht. Und im September bereits stimmt die Bevölkerung dann ab, ob wir neue Kampfflugzeuge kaufen oder eben nicht.
Gibt es dafür irgendwelche Alternativen? Ich meine, dass die Schweiz versucht, ihren Luftraum mit eigenen Mitteln zu schützen oder zu kontrollieren. Das ist irgendwie klar, aber dieses Kampfflugzeug scheint doch ein bisschen überdimensioniert zu sein.
Genau, es ist wichtig, dass die sogenannte Luftpolizei aufrechterhalten wird. Also wenn beispielsweise ein Passagierflugzeug den Radarkontakt verliert über dem Schweizer Luftraum, dass dann reagiert werden kann. Dafür könnte man aber auch einige wenige sogenannte leichte Kampfflugzeuge beschaffen. Da gibt es verschiedenste Modelle. Die wurden vom Verteidigungsdepartement aber gar nicht erst geprüft, sondern es war von Anfang an klar, man will das Beste und Teuerste, das auf dem Markt ist. Und das ist, wie gesagt, ganz klar überdimensioniert für die Bedürfnisse der Schweiz.
Wurde dieses Bedürfnis irgendwie begründet? Außer, dass man was Neues braucht?
Ja, die Militärköpfe wollen natürlich immer was Neues, aber die Argumentation dahinter ist natürlich, man muss auch für den Konfliktfall, also bei einem wirklich bewaffneten Angriff von einer anderen Armee, muss man sich verteidigen können. Da ist dann wiederum unser Argument, dass sogar wenn, obwohl wir zu einem solches Szenario höchst unrealistisch finden, sogar wenn das passieren würde, würden uns dann eben diese Kampfflugzeuge trotzdem nicht ausreichen. Das heißt, wenn man wirklich einer anderen Armee gegenübersteht, dann müsste man ein Vielfaches von Kampfflugzeugen, hunderte Milliarden ausgeben, um ernsthaft Widerstand leisten zu können. Und darum, es ist einerseits, das Projekt ist überdimensioniert für die reine Luftraumsicherung und zu wenig großdimensioniert für den klassischen Konfliktfall.
Ist das ganze Projekt unter Umständen ein Ablenkungsmanöver, um irgendwas anderes durchzusetzen, nach dem Motto, wir machen jetzt eine ganz, ganz große Geschichte und irgendwelche kleineren Geschichten verschwinden dann und werden dann nicht so richtig beachtet? Gibt es da andere Projekte, die klein sind und euch trotzdem hier entsprechend aufstoßen würden?
Natürlich, es gibt immer wieder auch andere kleinere Projekte aus dem Verteidigungsdepartement, die wir ablehnen. Gerade aktuell sollen alte Kampfpanzer modernisiert werden für eine halbe Milliarde Franken. Das lehnen wir natürlich auch ab. Aber es ist eher nicht so, dass es bewusst so viele Milliarden ausgegeben werden, nur um etwas anderem zum Durchbruch zu verhelfen. Das würde ich jetzt eher nicht sagen.
Ich nehme an, dass im September, wenn dann die Abstimmung ist, das Ganze wieder abgelehnt werden könnte. Oder wie war denn die Lage, als ihr die Unterschriften gesammelt habt?
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es ziemlich knapp werden könnte. Vor der Corona-Pandemie war es, glaube ich, war der Vorteil eher bei den Befürwortern, also nicht bei uns. Aber jetzt ist natürlich klar, die Steuergelder müssen für die Rettung der Arbeitsplätze, der Wirtschaft verwendet werden und dann stößt doch ein solches 18 Milliarden Paket vielen Leuten, die auch nicht nur linken Leuten, sauer auf. Und von dem her gehe ich davon aus, dass es sehr knapp werden könnte und ein Sieg ist sicher realistisch.
Wieso ist dieser Umschwung gekommen? Ich meine, bei den Krippen hat man ja noch abgelehnt und jetzt bei den neuen Kampfjets, hast du gerade eben gesagt, wäre zumindest die Sache vor der Krise relativ knapp befürwortet worden.
Es ist halt so, dass beim Gripen ging es noch um einen Teilersatz der Luftwaffe. Also damals war die Diskussion ein bisschen so, dass es noch alte Kampfflugzeuge gibt, neben dem neuen, die noch in Betrieb gehalten werden können. Jetzt geht es um einen Vollersatz, also wie das Verteidigungsdepartement sagt, obwohl auch das bezweifelt wird, dass die bestehenden Flieger nicht mehr betrieben werden können und darum die gesamte Luftwaffe ersetzt wird. Nichtsdestotrotz machen sie es jetzt natürlich auch doppelt so teuer wie beim Gripen. Also schlussendlich ist es auch ein Teilersatz plus ein Vollersatz im gleichen Geschäft. Aber aus diesen Gründen sah es lange nicht so schlecht aus für die Befürworter, obwohl ich wirklich glaube, mit der Zeit, vor allem jetzt nachdem bekannt wurde, wie viel diese Kampfflugzeuge über ihre gesamte Lebensdauer eben kosten, wird es wohl knapper werden in der Volksabstimmung.
Dann wünsche ich euch noch eine gute Kampagne. Das heißt, bis September habt ihr auf jeden Fall noch gut zu tun, ne?
Genau, wir sind mit Hochdruck dran und aber auch guten Mutes.
Das war Levin Lempert von der XOA, der Gruppe Schweiz ohne Armee, zum Anschaffungsplan des Verteidigungsministeriums bzw. des Verteidigungsdepartements der Schweiz, das eben hier versucht, Kampfjets zu longieren, die über ihren Lebenszeit bzw. Benutzungszeit betrachtet etwa 18 Milliarden Franken kosten dürfen. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch.
Das war Fokus Südwest, heute am 4. Juni 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland. 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl.